Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Lukas 9, Vers 57 bis 62, das ist so wenige Tage vor der Kreuzigung Jesu, als er gerade auf der sogenannten Reise nach Jerusalem ist. Da heißt es, und als sie wanderten, sagte einer auf dem Weg zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Sohn des Menschen dagegen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der antwortete, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da sprach Jesus zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sagte aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor jedoch erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Da sprach Jesus zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Die Frage ist, was ist mir Jesus wert? Was ist mir Jesus wert? Hier tauchen drei Menschen auf und es ist immer die Frage, was ist ihnen Jesus wert? Der erste sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich weiß nicht, was Sie über Ihren Willen denken, ob der Wille stark ist. Wenn ich sage, ich will, ist das dann so? Oder würde ich eher sagen, ich wünsche, dir nachzufolgen? Hier in Obertshausen fuhr mal eine Zeit lang so ein Auto herum, vielleicht inzwischen verschrottet, ich weiß es nicht. Da stand drauf so ein Aufkleber, sag, Doppelpunkt, ich will. Ja, so Entschlusskraft, was auch immer, was dahinter stand, weiß ich nicht. Diese Einstellung, triff eine Entscheidung, ich will dir nachfolgen. Es klingt sehr gut, vielleicht sogar begeistert. Begeisterte Leute sind ja motiviert, Entscheidungen zu treffen, weil sie denken, ich schaffe das schon, dieser Jesus ist so großartig, da gibt es doch gar nichts anderes, als ihm zu folgen. Aber Jesus sagt nicht, Halleluja, herzlich willkommen, sondern er sagt, weißt du, ich habe keine Wohnung. Wenn wir jetzt nach Jerusalem weiterziehen, ich weiß nicht, wo ich da wohnen werde. Wenn du irdische Vorteile suchst, bei mir wirst du sie nicht finden. Nur wenn du bereit bist, dich allein an mich zu binden und zu vertrauen, dass wir dann das Ziel erreichen, dann wärst du auf der richtigen Strecke und herzlich willkommen. Wenn bei uns jemand sagen würde, ich will mit Jesus leben, dann wären wir begeistert, würden sagen, na endlich hat er das kapiert, da freuen wir uns aber sehr. Aber ob er auch wirklich schon überdacht hat, was das für ihn bedeutet, ist eine andere Frage. Ich denke an einen jungen Mann, der mal zu einem Pfarrer kam oder einem Prediger und der war so begeistert von Gott und sagte, was er alles tun wollte für Jesus und für Gott. Und als er dann fertig war mit seinem Redeschwall, das war in Schwaben, sagte dieser Prediger ihm, lass, ich müsste jetzt einen Schwaben hier vorrufen, sonst sind die sicher beleidigt, lass Pfröpfle drauf, sonst verriecht's. Das heißt, auf deine Flasche, lass doch bitte oben den Korken drin stecken, weißt du, sonst verdampft das gleich alles, was du da drin hast. Das heißt, deine Begeisterung reicht nicht. Bei Jesus geht es nicht um Begeisterung, sondern um Glauben und um die Bindung an ihn. Er verspricht uns nicht ein gemachtes Nest. So ein Pfarrer wie ich hat es natürlich leicht zu sagen. Damals hieß es, ich habe keine Wohnung für euch. So ein Pfarrer hat sogar eine Dienstwohnung, die ihm zur Verfügung gestellt wird. Also ein gemachtes Nest und trotzdem erfordert Jesus manchmal von uns, dass wir uns irgendwo in Bewegung setzen, dass wir so ein bisschen Nestwärme aufgeben. Vielleicht so ein Chorsänger, der heute sonntags, der auch im Haus Jona schon gesungen wurde, ein bisschen früher aufstehen musste aus seinem warmen Nest als sonst. Vielleicht irgendjemand, von dem Gott etwas möchte, dass er wo mitarbeitet und dabei etwas Bequemlichkeit auf der Strecke bleibt. Jesus fordert uns auf, ihm zu folgen und nicht nur die Nestwärme zu suchen. Es gilt sicher für viele Bereiche. Die Frage, was suche ich, wenn ich mit Christen zusammenkomme, nur die Nestwärme oder die Gemeinschaft mit Jesus und auch seinen Auftrag, hinzugehen und etwas von ihm weiterzugeben. Ich denke an zwei Evangelisten, von denen ich gelesen habe. Beide haben schon hunderte von Menschen zum Glauben an Jesus geführt, dann haben beide geheiratet. Der eine hat weiter Tausende zum Glauben geführt an Jesus. Er hatte leider nicht eine Ehe, die war nicht so ideal, da gab es auch Spannungen im Innern. Der andere hatte eine ganz tolle Familie mit Hausmusik und Harmonie und Liebe und alles funktionierte prima. Aber als Evangelist war er eigentlich ziemlich ausgefallen. Er war jetzt ein vorbildlicher Ehemann, aber in dem Sinne hat er keine Hunderte oder Tausende mehr, wie es scheint, zum Glauben geführt. Sie kennen wahrscheinlich die Namen von beiden, es war John und Charles Wesley, zwei Brüder, die Gott eigentlich auf ihre Weise sehr gebraucht hat. Ich sage es nicht, ich kann mir überhaupt kein Urteil erlauben, es geht nur um einen Punkt Nachdenken. Nestwärme ist sehr schön, aber manchmal auch hinderlich für Gott. Wir Deutschen gehören entweder mit zu den drei reichsten Ländern der Erde oder sind sogar das reichste Land, je nachdem, was man da als Grundlage des Reichtums ansieht. Aber im Blick auf die Mission sind die Protestanten zumindest in diesem Land das Schlusslicht der Länder, die Missionare aussenden. Wir sind das Land, das prozentual am wenigsten Missionare aussendet, obwohl es finanziell und technisch die besten Möglichkeiten hätte, aber vielleicht glaubensmäßig nicht, weil uns unsere wohlige Heimat lieber ist, als in eine andere Kultur zu gehen, mit all den Entbehrungen, die das bringen möchte. Also Jesus sagt diesem Mann nicht herzlich willkommen. Natürlich wäre er herzlich willkommen, sondern er sagt nur, weißt du, wenn du mit mir gehst, dann musst du dich an mich binden, wenn du nur eine warme Wohnstatt suchst und Geborgenheit, die wirst du zumindest im Moment nicht finden. Ist die Frage, ob man das auf heute übertragen kann. Ich denke, dass man bei Jesus heute schon eine Geborgenheit findet, die durch einen Frieden im Herzen ausgelöst wird, auch wenn man nicht unbedingt Wohlstand von ihm versprochen bekommt. Ja, dann sagt Jesus zu einem Zweiten, folge mir nach. Und er sagt ja. Ist das nicht schön? Jesus sagt, folge mir nach, er sagt ja. Aber, ich habe mal so eine Schulung für Gesprächsführung mitgemacht und da hieß es immer, wenn man mit würdigen, mit ganz wichtigen Personen zu reden hat und man möchte etwas anders ausdrücken als diese Person, soll man immer erst einmal ja sagen. Und dann kann immer noch ein Aber hinterherkommen, aber erst muss man mal ja sagen. Also Jesus, ja, aber zuvor lass mich doch bitte erst hingehen und meinen Vater begraben. Ist es nicht ein verständlicher Wunsch, seinen Vater zu begraben, diese engste Pflicht eines Sohnes zu tun? Wir wissen nicht, ob der Vater schon tot war. Es kann ja sein, dass er erst im Sterben lag. Jesus hatte nur noch wenige Tage bis zu seiner Kreuzigung. Er sollte parallel zu den Passahlämmern im Tempel, wo die geschlachtet wurden, sollte er am Kreuz für uns sterben. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Und wir wissen nicht, wie lange damals eine Beerdigung dauerte, ob das in einer halben Stunde erledigt war oder ob mit den Feiern der 1, 2, 3 Tage ins Land ging. Jesus blieb bei seinem Zeitplan und sagte, lass die Toten ihre Toten begraben. War das jetzt eine Beleidigung, dass er sagte, die Toten sollen ihre Toten begraben? In der Bibel gibt es verschiedene Tode. Da gibt es den körperlichen Tod, es gibt aber auch einen geistlichen Tod. Das heißt, von Geburt an habe ich Gott nicht im Herzen. Sozusagen meine Beziehung zu Gott ist von Geburt an tot. Ich habe keine Antenne für Gott. Und so sagt Jesus, lass die Toten, das heißt die Leute, die dieses ewige Leben Gottes noch nicht kennen, lass die doch weiter all das tun, was eigentlich nur in diesem Todeshorizont bleibt. Du aber folge mir nach und verkündige dieses neue Leben Gottes, dieses Auferstehungsleben, wo die Totenklage verwandelt wird in die gute Nachricht dieses Auferstehungslebens, das Jesus gibt und seine Erlösung. Ich denke, dass Jesus nicht lieblos ist, auch nicht innerhalb von Familien, uns auch nicht dazu auffordert, aber er möchte an der ersten Stelle stehen. Er möchte keine halbherzige Liebe haben. Stellen Sie sich vor, ich wäre mit jemand verheiratet, ich bin es ja auch, und der Partner würde sagen, weißt du, ich habe dich lieb mit meinem halben Herzen. Oder hier einer unter uns, der würde sagen, ja, ich bin halb verheiratet. Könnte man fragen, und was bist du zur anderen Hälfte? Wenn es um Liebe geht, geht es um eine klare Beziehung und Jesus möchte, dass er die erste Beziehung hat in unserem Leben. Und ich weiß, dass Familienbeziehungen oft den Glauben blockieren. Der Ehepartner will nicht mitziehen, was steckt man nicht alles zurück, um ihm zu gefallen? Ich denke, dass man auf ihn sehr achten sollte, aber Gott mutet einem manchmal auch etwas zu, weil er der Partner ist für die Ewigkeit. Da sind die Eltern, die bestimmte Erwartungen haben, sogar an ihre verheirateten Kinder. Und die Frage ist, kann ich diese Erwartungen erfüllen oder nicht? Meine Frau und ich waren vor 2 Jahren im Urlaub im Schwarzwald. Da hing so ein schönes Schild, Honig zu verkaufen aus eigener Imkerei. Da sind wir reingegangen, haben uns Honig gekauft und kamen ins Gespräch mit dem Ehemann, der uns diesen Honig brachte, ein älterer Mann. Und es ergab sich so, dass das sehr persönlich wurde. Und er sagte, wissen Sie, wir haben hier im Ort noch ein sehr schönes Haus. Als meine Tochter heiraten wollte, habe ich ihr ein Haus gebaut. Haben wir auch so eine Tochter unter uns, der Vater ein Haus baut, wenn sie heiraten will? Dann noch dazu hier in dieser Umgebung. Und als sie dann verheiratet war oder heiratete, sagte sie mir, sie hatte einen Mann, einen Mitarbeiter der Liebenzeller Mission geheiratet. Da sagte sie, weißt du, Vater, wir wollen nach Indonesien in die Mission gehen. Boah, da brach für den Vater eine ganze Welt zusammen. Er hatte für seine Tochter ein Haus gebaut und jetzt sagte die, wir gehen in die Mission. An diesem Tag starb seine Tochter für ihn. Die Beziehung war tot. Er wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben und mit ihrem Glauben erst rechts nicht, obwohl er sich für einen gläubigen Christen hielt bis dahin. Aber das ist alles zusammengebrochen. Er kümmerte sich um Glaubensdinge für die nächsten Jahre nicht mehr. Das überließ er dann seiner Frau. Das Haus musste er anders vermieten. Er hat es vermietet an ein Rentner-Ehepaar, einen pensionierten Prediger, und nach ein paar Jahren starb die Frau dieses Predigers und dieser Mann hat seine Frau, soweit ich weiß, selbst beerdigt und hat an dem Grab gebetet, vielen Dank, Herr Jesus, dass du mir diese tolle Frau gegeben hast, mit der ich so gut auskam, mit der ich zusammen dir zur Verfügung stand, und ich danke dir auch dafür, dass du sie jetzt zu dir genommen hast. Und dieser Honig Vater, von dem ich da rede, war natürlich dabei, denn er war ja der Vermieter dieses Hauses. Er konnte ja bei der Beerdigung nicht fehlen. Und da dachte er, was ist das für ein Mann, der für den Tod seiner Frau danken kann, während ich für meine lebende Tochter nur Undank und Bitterkeit habe. Und die Tochter ist ja noch nicht mal tot. Und an der Stelle fing er dann an, sein Leben zu ändern, es Jesus zu öffnen, die Dinge in Ordnung zu bringen, seine Bitterkeit als Sünde zu bekennen, seinen Widerstand aufzugeben. Und als dann die Tochter auf Heimaturlaub kam, da war sie wieder seine Tochter, nachdem er sie im Heimaturlaub davor nicht gesehen hatte. Er hat es abgelehnt, sie zu sehen. Menschen können in einer Familie nicht loslassen und dadurch wird ihr vermeintlicher Glaube blockiert. Er wurde dann frei, er lebt heute mit Jesus und freut sich darüber. Es gibt Eltern, die ihren Kindern mit Enterbung drohen, wenn sie den falschen Ehepartner heiraten, der zu anderen Konfessionen gehört, wenn sie die Konfession wechseln, wenn sie, und jetzt könnte man sagen, wenn sie, was weiß ich, ihre Kinder nur segnen lassen, statt zu taufen und dies und jenes, der Herzinfarkt wird angedroht, der Nervenzusammenbruch steht vor der Tür, lauter Dinge, die leider alle nicht erfunden sind. Familiäre Bindungen können einem sehr stark blockieren, sie müssen nicht, aber sie können einem stark blockieren, weil der andere und dessen Person an die Stelle Gottes tritt. Und das ist nicht richtig. Wir sollen die Familienmitglieder achten, uns aber Jesus öffnen. Und dann ist die Frage, wann er auch einmal einen Einschnitt verlangt, der einem anderen vielleicht vorübergehend wehtut, aber im Sinne Gottes ist. Nicht lieblos, dass man sagt, du bist noch nicht so weit, ich distanziere mich von dir, sondern nur das, was Jesus einem wirklich klar macht. Es ist ein schwieriges Kapitel, das ist mir sehr deutlich, aber es geht darum, Gottes Reich zu verkündigen und die Bindung an Jesus ist letztlich wichtiger als diese Familienbeziehung, die gepflegt auch einmal gegen Gott stehen könnte. Ich denke an ein Lied, das viele kennen, I have decided to follow Jesus, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, auch wenn niemand mit mir geht, ich werde ihm doch folgen, ein Lied eines Inders, Sadhu Sundar Singh. Als er zum Glauben kam, hat seine Familie ihn als verlorenen Sohn bezeichnet. Er war für sie gestorben. Er ging seinen Weg ganz alleine. Ich denke an manchen jungen Menschen, der sagt, ich gehe in die Mission, aber zuvor möchte ich erst noch meinen Vater begleiten auf seinem Weg ins Alter und in den Tod vielleicht, oder meine Mutter. Aber es kann sein, dass dieser Weg 15 Jahre dauert. Und dann ist derjenige meistens zu alt und sagt, ich bleibe doch hier. Es ist ein sehr heißes Thema, aber Gottes Führung, denke ich, ist auch da, persönlich und direkt. Also, was ist mir Jesus wert? Kann es sein, dass er auch einmal über einer Familienbeziehung steht, dass vielleicht auch einmal ein Partner enttäuscht ist, weil ich für Jesus im Moment zur Verfügung stehe und nicht für ihn? Das ist eine Frage, die der Einzelne prüfen muss, im Gebet und auch im Gespräch mit Gott oder mit Christen. Der Dritte sagt, ja, ich will dir folgen, aber zuvor möchte ich noch Abschied nehmen. Ich denke an einen Mann, der eine Dirne zum Glauben geführt hatte an Jesus, der war ganz glücklich, dass jemand aus solch einem Milieu Christ werden konnte. Und diese Dirne sagte, weißt du, ich will gerade nur noch Lebewohl sagen, ehe ich jetzt mit dir mich von dir da in einen anderen Teil Deutschlands bringen lasse. Oh, er kam nie, die Dirne kam nie wieder. Aus diesem Lebewohlsagen wurde ihr altes Milieu. Sie kam nicht los. Das heißt, dieses Lebewohlsagen, was der dritte Mann hier wollte, kann sein, dass es ihn dann, ja, wie soll ich das sagen, verspätet hätte, sodass er mit Jesus nicht weitergekommen wäre oder hängen geblieben wäre. Es gibt eine Scherzfrage, die mancher von uns kennt und auch beantworten kann, die heißt, was ist das einzige Möbelstück in der Hölle? Wissen Sie die Antwort? Die lange Bank, auf die man diese Entscheidung, die man von Gott her treffen sollte, immer vor sich her schiebt, auch die Entscheidung, mit Jesus zu leben. Herr Jesus, ich würde gerne mit dir leben, aber erst hätte ich gerne noch die Frage geklärt, wieso hast du den Golfkrieg zugelassen? Ich würde gerne mit dir leben, aber zuvor lass mich doch bitte noch dies oder jenes geklärt bekommen oder erledigen. Und aus diesem zuvor wird dann oft kein danach mehr, sondern der Mut und die Entscheidung fehlt hinterher, sich Jesus anzuschließen. Stellen Sie vor, an Ihrer Haustür klingelt es. Und Sie sagen, oh, zuvor will ich erst noch mal ein Telefongespräch zu Ende führen. Das dauert ungefähr noch 15 Minuten. Bis Sie dann an die Tür gehen, steht niemand mehr davor. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen. Es gibt Menschen, die spüren an einem Tag, heute redet Jesus mit mir. Er möchte heute in mein Leben kommen. Und mancher sagt ja, und mancher sagt, oh, weißt du, ich will darüber noch weiter nachdenken. Ich habe da noch 3 Bücher auf meinem Regal stehen. Wenn ich die gelesen habe, dann kommt diese Frage nochmal neu auf mich zu. Vorher will ich mich noch nicht entscheiden. Gut, vielleicht fängt er an, mit dem ersten Buch zu lesen, aber ob er sich dann noch entscheiden wird, ist eine ganz andere Frage. Wenn Jesus vor der Tür steht, ist es furchtbar einfach, die Tür aufzumachen. Wenn Sie jetzt hier an diese Kirchentür gingen, sagen, komm rein, da stünde niemand davor. Das heißt, Jesus steht manchmal vor der Tür unseres Lebens. Und wenn ich sage, lieber Herr Jesus, morgen komm doch nochmal vorbei, dann kann es schon zu spät sein. Also dieses Wort zuvor lass mich doch bitte noch dies oder jenes tun, ist ein sehr gefährliches Wort, weil dadurch oft die Lebensverbindung zu Jesus gar nicht erst aufgegriffen wird. Was ist mir Jesus wert? Ist er mir mehr wert als ein warmes Nest, mehr wert als irgendeine Familienbeziehung oder Tradition, die ich befriedigen möchte? Ist er mir mehr wert als gefühlsmäßige Bindung an irgendein Milieu, wo ich mich lösen sollte? Jesus ist derjenige, der uns Leben gibt. Er möchte diese Bindung an sich. Und das ist die Frage, bin ich bereit, Jesus zu vertrauen? Und wenn er es möchte, eventuell auch an dieser und jener Stelle etwas loszulassen, um mit ihm unterwegs zu sein im Leben. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du Menschen begegnest, auch jedem von uns. Hab Dank, dass du bereit bist, in Liebe auf uns zuzugehen und auch einzugehen. Hab Dank, dass du nie etwas forderst, was uns unmöglich wäre. Hab Dank, dass du auch unsere Angehörigen kennst und liebst, darüber loben wir dich. Wir beten, dass wir dir vertrauen und deshalb auch gehorsam im Vertrauen lernen. Amen.